Das Paket hat für mich eine gewisse Ambivalenz. Also einerseits sieht man durchaus positive Elemente, vor allen Dingen was die ökologische Frage anbelangt, dass man da jetzt auch erkannt hat, dass man ökologisch in Deutschland mehr tun muss, dass man umbauen muss, dass man in regenerativen Energien mehr machen muss und so weiter. Das ist sicherlich positiv. Auch die Digitalisierung muss man hier erwähnen. Da hat Deutschland heftigen Rückstand. Das kann man durchaus als positiv ansehen. Wenn man es aber mal wissenschaftlich beurteilt, vor allen Dingen im Hinblick auf welche Wachstumswirkung, darum geht es ja, dass wir jetzt aus diesem tiefen Wachstumstal herauskommen. Ich schätze mal, dass das Bruttoinlandsprodukt, also das reale, das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr sicherlich um etwa 10% sinken wird. Das hat es noch nie gegeben. Hier rufe ich nochmal in Erinnerung: Finanzmarktkrise, Immobilienkrise, Weltwirtschaftskrise 2007 folgende. Da ist das reale Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 5,7% zurückgegangen. Wir sind schnell, relativ schnell damals wieder rausgekommen, haben eine hohe Wachstumsentwicklung gehabt danach. So, und jetzt ist es wieder zusammengebrochen. Also, wenn man das mal unter diesem Aspekt bewertet, auch was die Arbeitsmärkte anbelangt, ja, gibt es da positive Effekte. Gut, Kurzarbeitergeld ist gemacht worden. Das ist sicherlich alles richtig und positiv. Aber dann befürchte ich, dass die Wachstumsimpulse auf diesem Programm nicht ausreichend wären. Und das kann man begründen. Wir kennen ja als Ökonomen alle die multiplikative Wirkung. Also wenn der Staat zusätzlich Geld verausgabt, welche multiplikativen Effekte hat das auf das Wirtschaftswachstum? Und da ist der größte Effekt der Investitionsmultiplikator im Gegensatz zu Transfermultiplikatoren oder auch Steuermultiplikatoren. Und das Programm enthält ja solche Dinge, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuerabsenkung, die kontraproduktiv ist, weil sie nichts bringen wird. Die Unternehmen werden das nicht weitergeben entsprechend und dann auch noch für ein halbes Jahr. Das halte ich für eine völlig verfehlte Maßnahme. Aber die Effekte insgesamt, weil es doch zu wenig auf den Investitionsmultiplikator zurückgeht, werden deshalb nicht hinreichend sein, um das zu bewirken, was man will, nämlich dann aus dieser Krise möglichst schnell rauszukommen. Und lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Wenn man das vom Volumen her sieht, also 130 Milliarden Euro, das ist wesentlich zu gering. Wir müssen natürlich die 156 Milliarden im ersten Programm nochmal addieren. Da ist übrigens nicht viel oder noch nicht alles abgerufen worden. Das heißt, etwa 60 Milliarden sind dann noch zur freien Verfügung. Ich vermute, das wird man sogar verrechnen mit diesen 130 Milliarden. Also wenn man dann beide Programme mal zusammensieht, dann ist das zu wenig. Man muss aber auch sehen, dass der Staat, die Bundesregierung zusätzlich einen Kreditrahmen zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, Unternehmen können Kredite sehr günstig, Zinsen sind ja im Keller, abrufen, aber das Geld werden die Unternehmen dann irgendwann, wie bei einem Kredit, natürlich zurückzahlen müssen. Also in diesem gesamten Kontext muss man das sehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte das Programm für in Ansätzen, für in kleinen Ansätzen, was die ökologische Frage anbelangt, für vernünftig und richtig, aber es wird am Ende hinten und vorne nicht reichen. Und die Wirkungen, insbesondere auf die Arbeitsmärkte, die mir große Sorgen bereitet, denn wenn man die Kurzarbeit mal umrechnet, dann ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland massiv, massiv gestiegen.
Jetzt kann man ja sagen, dass der Verbrennungsmotor der große Verlierer dieses Konjunkturpakets ist und damit auch die deutsche Autoindustrie. Und als umweltbewusster Mensch kann man sich ja durchaus darüber freuen, dass die Autoindustrie da leer ausgeht. Was aber bedeutet das für die deutsche Volkswirtschaft, wenn, worauf ja auch die IG Metall hinweist, jeder vierte Euro industrieller Wertschöpfung in Deutschland von der Automobilindustrie abhängt und die jetzt vielleicht, naja, nicht mal in die Krise rutscht, die ist schon in der Krise, aber gar nicht mehr rauskommt?
Na gut, erstmal halten wir fest, objektiv im Befund, die Automobilindustrie ist tief eingebrochen. Sie hat ja 75% etwa der Nachfrage verloren. Die Automobilindustrie ist für Deutschland wichtig. Ja, jetzt kommt aber das Aber. Sie ist nicht leer ausgegangen. Sie hat eine massive Unterstützung für die Elektromobilität, also für das Elektroauto erhalten. Da ist ja nochmal kräftig zugelegt worden, was da jemand an Förderung aus Steuergeldern bekommt. Jeder Bürger, sich ein Elektroauto kauft. Und zweitens wollen wir den indirekten Effekt über die Mehrwertsteuer nicht vergessen. Das sind immerhin auch 3 Prozentpunkte, runter von 19 auf 16. Das wirkt ja auch sozusagen, oder soll ja, so ist es zumindest intendiert, belebend auf die Nachfrage wirken, also durch die Hintertür quasi. Mhm. Und da vermute ich mal, das war auch bei den Gesprächen dann zwischen CDU, CSU und SPD in der Koalition der Kompromiss sozusagen, nicht direkt den Verbrennungsmotor zu fördern, sondern dann indirekt über die Hintertür quasi über die Mehrwertsteuer ihn doch mit zu fördern. Also hier zu behaupten, ja, wie das die IG Metall jetzt auch macht, die Automobilindustrie sei da zu kurz gekommen, also ist objektiv, wissenschaftlich völlig falsch.
Vielleicht können wir das Konjunkturpaket auch noch ein bisschen politisch einordnen. Ich sage jetzt mal so platt, für den Hartz-IV-Empfänger gibt es gar nichts aus dem Konjunkturpaket. Für Familien mit Kindern gibt es zumindest eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro und für ein Elektroauto aber bis zu 6.000 Euro. Ist das nicht ein falsches Zeichen?
Das ist auf jeden Fall auch eine völlige Schieflage. Und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, die 300 Euro einmal für jedes Kind, also da frage ich mich, ob der gut verdienende private Haushalt, wo immer man da jetzt auch die Grenze ziehen mag, ja, dass der dieses Geld bekommt, habe ich kein Verständnis dafür. Aber auf der anderen Seite kriegen jetzt wirklich die Ärmsten der Armen, die Kinder, und nur arme Kinder haben auch arme Eltern, ja, bekommen jetzt wenigstens die Hartz-IV-Haushalte, bekommen die Kinder jetzt auch diese 300 Euro einmalig, und das wird nicht gegen das Kindergeld gerechnet, was ich übrigens für einen Skandal halte. Also da habe ich eine dezidierte Position. Übrigens, was das Kindergeld insgesamt auch anbelangt, bin ich der Auffassung, dass hier eine einkommensunabhängige Zahlung völlig deplatziert ist, völlig kontraproduktiv ist, völlig überflüssig ist. Und ich will da immer wieder den Vergleich, der dann, oder die Kritik, die dann kommt, ja, aber alle Kinder sind gleich und von der Verfassung her geht das nicht. Ja, bitteschön, warum geht es denn dann aber beim BAföG? Da sind offenbar alle Studenten eben nicht gleich. Da wird eben differenziert, das BAföG nach dem Einkommen der Eltern. Ja, das ist ja wohl dann juristisch eine völlige Asymmetrie. Und da bitte ich mal, intelligent drüber nachzudenken, um das Kindergeld dann eben auch einkommenszukünftig insgesamt zu machen.
Wenn man Ihnen jetzt 130 Milliarden Euro in die Hand drücken würde zum Ausgeben, um die Nachfrage wieder anzukurbeln, wohin würden Sie denn das Geld stecken?
Ja, ich würde es, wie schon gesagt, dahin stecken, wo es die größten makroökonomischen multiplikativen Wirkungen entfasst, und das ist die direkte Investition des Staates, weil dieses Geld dann auch am meisten wirkt. Das heißt, ich würde ganz wahrscheinlich das volle Geld in Investitionen stecken. Da hat Deutschland eine riesen Nachholbedarf. Wir haben eine riesen Investitionslücke. Gerade sind da nochmal Studien gekommen, wie weit vor allen Dingen im öffentlichen Bereich in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, Deutschland unterinvestiert ist. Es hat Jahre beim Staat gegeben. Da waren die Abschreibungsbeträge auf das bestehende investierte Vermögen waren größer als das, was da brutto neu investiert worden ist. Das heißt, es ist also letztlich zu Desinvestitionen gekommen. Also da würde ich das Geld hingeben und ich würde es dann auch zu einem Großteil wirklich den bedürftigen Menschen geben in Deutschland. Und erinnere ich nochmal, wir haben in Deutschland eine Armutsquote von fast 16%. Da würde ich dann das weitere Geld hingeben. Das wäre nötig, das hätte die größten multiplikativen Wirkungen sozusagen dann auch auf das Wachstum, was man sich erhofft.
Also Sie würden investieren in die Infrastruktur Deutschlands, Sie würden investieren in die Daseinsvorsorge?
In die Daseinsvorsorge, ganz genau, da haben wir viele Defizite, ob das im Gesundheitsbereich der Fall ist oder in sonstigen Bereichen. Überall sind wir desinvestiert und da ist dringend Handlungsbedarf. Und da hätte es eben auch die größten Wirkungen eben auf das entsprechende Wachstum und damit auf das Bruttoinlandsprodukt. Mhm.
Zur Deckung der Ausgaben aus dem Konjunkturpaket muss der Bund neue Schulden aufnehmen. Das finden die meisten oder wirklich die absolute Mehrheit der Wirtschaftswissenschaftler nicht problematisch. Aber wäre nicht auch eine andere Finanzierung vorstellbar? Nämlich, dass man zum Beispiel die Vermögenden an den Kosten beteiligt, sei es durch eine einmalige Vermögensabgabe oder durch die Wiedereinführung der Vermögensteuer oder durch die Erhöhung der Erbschaftssteuer. Dazu liest und hört man sowohl in den Medien oder auch aus den Parteien sehr wenig, auch wenig von der SPD, die an der Regierung sitzt.
Zur Staatsverschuldung kurzfristig gibt es sicherlich keine Alternative. Die wird uns hier in Deutschland auch nicht wehtun. Ja, wir haben ja einen Schuldenstand von etwa 60% erreicht. Wir sind ja von 80%, gut 80% gekommen. Vor dem Hintergrund der Finanzkrise 2007 Folge, da ist ja schon mal dann auch entsprechend die Verschuldung damals mit Konjunkturpaketen nach oben gegangen. So, damals gab es da keine Alternative. Wir haben sie aber abgebaut. Das war aber kontraproduktiv, dass wir sie um 20 Prozentpunkte abgebaut haben. Wieder auf Schuldenstand, Bruttoinlandsprodukt, also Staatsschulden kumuliert, auf 60%. Der Staat hat in den letzten Jahren gigantische Überschüsse, Finanzierungsüberschüsse realisiert, etwa 220 Milliarden Euro Überschüsse. So, die fehlten auf der anderen Seite eben, ich habe es ausgeführt, bei der vorliegenden Unterinvestierung des Staates. Das Problem ist nur bei der Staatsverschuldung, dass jetzt wieder mal die Reichen und Vermögenden nicht zur Kasse gebeten werden. Das war schon vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise 2007 folgende der Fall. Da ist auch alles aufs Konto Staatsverschuldung gebucht worden. Und die Vermögenden sind prima vom Hof gekommen. Im Gegenteil, sie geben ja dem Staat diese Kredite. Das kann ja kein Hartz-IV-Haushalt, der kann ja keinen Staat kreditieren. Das können ja nur die Reichen und Vermögenden. Die freuen sich darüber, die kriegen dafür noch Zinsen. Na gut, zurzeit kriegen sie keine Zinsen, aber sie legen damit ihr Geld sicher im deutschen Staat an. Und sie sind ja sogar bereit, dem deutschen Staat zurzeit 10-jährige Staatsanleihen zum Preis von minus 0,5% zu geben. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte von Anfang an als Politik, also im Parlament beschlossen, passt mal auf, liebe Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, wir werden das jetzt kurzfristig nur über Staatsverschuldung machen können, weil wir das Geld sofort brauchen. Wir werden dann, und das sagen wir euch heute aber, sobald die Krise überwunden wird, werden wir dies refinanzieren über eine einmalige Vermögensabgabe. Das haben wir in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg schon mal gemacht mit dem sogenannten Lastenausgleich 1952. Da sind auch die Vermögenden belastet worden wegen der großen Flüchtlingskrise und so weiter. Das hätte ich als Parlament gemacht und hätte das damit dem deutschen Volk gesagt. Eine einmalige Vermögensabgabe auf die Vermögensbestände, also auf das Geldvermögen, Immobilienvermögen und auch auf das Betriebsvermögen der Unternehmen, um mal wirklich die zu belasten, die das Geld haben und nicht die zu belasten, ja, die es nicht haben. Denn ich befürchte, dass jetzt genau das wiederum passieren wird. Was heißt, ich befürchte, ich bin mir ziemlich sicher, dass das so kommt. Was nämlich nach der Weltwirtschaftskrise 2007 folgende passiert ist, dass wir eine brutale Austeritätspolitik und eine Kürzungspolitik beim Staat bekommen werden. Ich höre sie jetzt schon tönen, ja, wir haben jetzt kein Geld mehr, wir haben eine tiefe Staatsschuldenkrise, wir müssen jetzt alle im Büßergewand gehen. Da beachte ich mal, wer ist denn hier alle? Und wir müssen jetzt kürzen und sparen. Das befürchte ich, dass das jetzt wiederum eintreten wird. Und zwar noch schlimmer, noch wesentlich schlimmer, weil, wie gesagt, die Krise, der Kriseneinbruch jetzt auch wirklich schlimmer ist. Und die Staatsverschuldung, das hängt natürlich jetzt auch davon ab, wie wir jetzt möglichst schnell aus der Krise rauskommen, ob sie dann oberhalb eines Schuldenstandes von 80-90% läuft. Da bitte ich auch zu berücksichtigen, wir haben auch noch andere Länder und wir sind gerade in Europa auch und von der Welt, von der Entwicklung anderer Länder abhängig. Ich weiß nicht, wie solche Länder wie Italien, Spanien, auch Frankreich, Portugal, wie die aus dieser Krise rauskommen wollen. Die Schulden werden dort durch die Decke schießen, das sind aber unsere Nachfrager. Und wenn bei denen die Wirtschaft nicht funktioniert, dann funktioniert sie bei uns auch schlecht, weil wir eben so exportabhängig sind. Also das ist meine große Sorge, die ich habe. Es wird Austeritätspolitik geben, weil Politik sich einfach nicht traut. Absolut nicht traut. Und das geht über alle Parteien, selbst ob man das jetzt hören will oder nicht, muss man die Linkspartei außen vor lassen. Sie fordert eine Vermögensabgabe als einzige Partei im Bundestag. Die SPD kann sich dort wieder mal nicht durchringen, bis auf die neue Parteispitze, die das ja gefordert haben, durchaus eine Vermögensabgabe. Es ist kein Konsens in dieser Partei offensichtlich möglich, in der SPD, das entsprechend durchzusetzen. So, und das ist das Problem, das wir haben werden. Und wenn dann diese Austeritätspolitik kommt, vor dem Hintergrund 16% Armutsquote in Deutschland, völlig unterinvestiert, und ich habe das ausgeführt, dieses Konjunkturprogramm, diese 130 Milliarden, und wenn das erst dazu wird hinten und vorne nicht reichen, werden wir einen massiven Anstieg in Deutschland des Prekariats bekommen, das heute schon da ist, einen massiven Anstieg nochmal der Armutsquote, und dann weiß ich nicht, wie diese ökonomischen Verhältnisse diese schlimmen ökonomischen Verhältnisse, die wir bekommen werden, wie die auf die politischen Verhältnisse durchschlagen werden. Und da reicht mir heute schon eine AfD im Bundestag und dass sie in allen 16 Landtagen in Deutschland sitzt.
Also keine guten Aussichten in den nächsten Monaten und Jahren.
Absolut nicht, absolut nicht. Wenn man nicht Politik endlich mal so fährt, wie man Politik rational, ökonomisch und wissenschaftlich fundiert fahren muss, aber davon ist man offensichtlich im deutschen Parlament, im deutschen Bundestag Lichtjahre entfernt.